Glaubensbekenntnis. Und wenn es Situationen gibt, an denen ich das gar nicht glauben kann, dann möchte ich es meiner Seele selbst zusingen. Hey, nichts reicht an dich heran. Dein Name ist größer. Dein Name ist größer als unsere Umstände, als unsere Sorgen, als unsere Ängste, als die Probleme. Und wir danken dir, Herr, dass wir deinen Namen in unseren Herzen tragen dürfen. Name Jesus Christus. Und dass wir glauben, dass wenn wir deinen Namen auf unseren Lippen tragen, sich alle Unmöglichkeiten beugen müssen vor dem Namen von Jesus. Das ist unser Herzensbekenntnis. Das ist das, was wir lieben. Das ist das, was wir erfahren. Das ist das, was uns ausmacht. Dass du hier bist, Herr. Wegen dir sind wir heute hier. Dich lieben wir. Dich ehren wir von Herzen. Und vielleicht können wir noch einen Moment in dieser Haltung bleiben, weil ich während der Lobpreiszeit glaube, etwas von Gott empfangen zu haben. Und Gott spricht durch die Bibel, aber Gott spricht auch ganz persönlich zu Menschen. Zum Beispiel durch innere Bilder. Man schließt die Augen, man sieht etwas vor seinem inneren Auge oder hört etwas. Und ich glaube, dass eine Person hier ist, die ständig gehört hat, hey, von dem kannst du dir eine Scheibe abschneiden. Das ist wie so ein Mantra, von dem kannst du dir eine Scheibe abschneiden. Und dass du das oft gehört hast und oft gehört hast und dass aus diesen Gedanken eine richtige Festung entstanden ist. Und du das Gefühl hast, obwohl du Jesus kennst, du reichst nicht aus, du genügst nicht, weil du solltest dir ja immer von anderen eine Scheibe abschneiden. Und solche Gedanken, die werden irgendwann zu einer Festung. Und die regieren dann in unserem Leben. Und Paulus sagt, dass diese Festungen, das ist so ein Wort, das sind so Bollwerke, das sind Wände, die sind meterdick. Aber es sagt uns auch im 2. Korintherbrief, hey, wir haben die Vollmacht von Gott, diese Festungen einzureißen und niederzureißen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gottesdienste dazu da sind, dass der lebendige Gott Menschen dient, heute Morgen. Und ich möchte dir dienen heute Morgen und für dich beten. Wenn es dich betrifft, dann öffne dein Herz und sag, ja, ich habe dieses Gefühl, dass ich nicht ausreiche. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht genug für Gott bin. Dann möchte ich dir zusprechen, du reichst deinem Gott aus. Im Angesicht von Jesus reichst du deinem Gott vollkommen aus. Und Herr, wir sprechen es nicht nur zu, sondern da, wo Menschen sind, die es nicht glauben können, die es von Herzen nicht fassen können, da beten wir durch die Kraft des Blutes von Jesus, dass du Festungen niederreißt und einreißt. Und Lügengebäude über Menschen, die der Satan errichtet hat, die reißen wir durch den Namen von Jesus ein. Herr, ich spreche dir zu Freiheit. Ich löse dich von diesen Lügen und wir binden jede Lüge, die in deinem Herz dich gefangen hält.
Ja, ich möchte euch ein kurzes Bild mitteilen, was ich gesehen habe. Und zwar vor meinem inneren Auge habe ich Jesus gesehen, wie er im Himmel umeinander gewandert ist, beziehungsweise spazieren gegangen ist. Und neben ihm war ein großer Löwe. Und ich habe mich erinnert, dass Jesus quasi der Löwe von Juda ist. Und ich habe gesucht nach diesem Vers, wo das steht. Und das will ich dir vorlesen als Ermutigung. Und zwar in Offenbarung 5, ab Vers 2 steht: Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich will das jetzt mal so auslegen: Die Herausforderung oder ja, dieses Buch, was bei dir nicht geöffnet werden kann, das kann Jesus öffnen und kann das Problem lösen. Oh, und das Siegel zerbrechen bei dir. Sei ermutigt.
Ja. Und ich möchte dir Mut machen, dass wenn dich solche Themen ansprechen, beziehungsweise vielleicht Gott ganz persönlich zu dir in dein Herz gesprochen hat, dass du nach dem Gottesdienst darauf immer eine Antwort gibst. Und ich glaube, das beste Rezept ist, wenn du Gott mehr hören möchtest in deinem Leben, dass du immer eine Antwort drauf gibst. So. Das ist so meine Erfahrung. Mach das dann in dem Gebetsteam auch fest. Komm doch mal, sprich mit Leuten drüber. Lass für dich beten. Ne? Sprich Dinge auch persönlich aus. Hey, das hat so eine Kraft. Ja. Amen. Amen. Ihr steckt ja in einer ganz, ganz tollen Predigtserie fest, Nachfolge. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch diesem Thema widmet. Und ich habe heute zugegebenermaßen ein Thema, bei dem ich so ein bisschen geschluckt habe. Also ich darf mir das ja nicht frei aussuchen. Nein, Spaß. So, ich weiß noch ganz genau, dass als mich jemand das erste Mal in Gottesdienst mitgenommen hat, das war so ein Mix aus Vorfreude und einer gewissen Skepsis. Und ich muss euch sagen, ich bin in Gottesdienst gekommen, die Leute waren nett und freundlich, haben mich begrüßt und Lobpreis hat gepasst. Die Predigt war der absolute Hammer und für mich hat einfach alles gepasst. Ja? Und heute spreche ich über ein Thema und vielleicht bist du das allererste Mal hier und kommst mit einer gewissen Skepsis und du fragst dich vielleicht, hey, sind es die Zeugen Jehovas oder sowas? Und ich sage, natürlich sind wir das nicht, wir sind richtig cool. Und trotzdem spreche ich heute über das Thema, wie du mit anderen über Jesus reden kannst. Und wenn ich das total verstört, dann kriege ich das vielleicht nachher beim Kaffee noch irgendwie ausgebügelt. Vielleicht bist du aber auch hier und du sagst dir, was, über den Glauben reden? Nee, bitte nicht. Wir haben damit so schlechte Erfahrungen gemacht. Früher in unserer Gemeinde, oder vielleicht bist du schon 30 Jahre gläubig, so in den 80er, 90er, da hat uns der Pastor immer mitgezogen auf die Straße und keiner wollte. Und mit Ach und Krach dem Lamme nach. Und wir mussten alle auf die Seifenkisten, ob wir wollten oder nicht. Meine Frau ist heute Morgen hier, die hat es ähnlich erlebt, so in der Jugend damals. Und vielleicht können wir mal das Bild einblenden. Ne? Das hier, das ist das Ende eines Marathons. Also der Marathon war schon gelaufen. Und dann durften Kinder einfach nochmal 50 Meter ohne Siegespreis ganz entspannt nochmal einen Wettbewerb laufen. Ja. Und die übermotivierten Eltern quälen ihre Kinder ins Ziel. Und vielleicht geht es dir auch so, dass, oh je, jetzt kommt irgendwas. Jetzt kommt, nächsten Samstag müssen wir mal auf die Straße. Wenn ihr wollt, gerne. Also aber wegen mir nicht. Und ich hoffe, dass ihr das nicht spürt. Also hey, sei mal ganz entspannt bei dem Thema. Ja? Also ich möchte echt jeden Druck rausnehmen. Ich hoffe, dass da ganz viel Freude und Leidenschaft zumindest von mir aus rüberkommt. Und ja, es ist immer wichtig, auch der Gemeinde mal den ganzen Druck zu nehmen, entspannen und gleichzeitig eine Statistik euch mitzuteilen. Die wurde jetzt im letzten Jahr erhoben von einem ganz schlauen Menschen, der herausgefunden hat, es entscheiden sich pro Jahr, pro Gemeinde im Durchschnitt 0,7 Menschen für Jesus. Ist aller Druck weg. Und trotzdem merken wir, wow, das könnte schon ein bisschen mehr sein, oder? Wir hatten Bastian Decker von No Limits letztes Jahr bei uns in Heidenheim und wir haben ihn eingeladen, nicht zu einem Evangelisationsseminar. Sagt, das darfst du heute nicht mehr sagen, da kommt kein Mensch. Du musst das Seminar nennen, wie man Menschen vom Glauben erzählen kann. Da kommen sie wieder alle. So. Und bevor das Seminar losging, waren wir schön schwäbisch essen. Der Junge kommt aus Berlin. Wir haben so eine gleiche Geschichte und ich mag ihn total. Und wir sind in einem sehr überfüllten schwäbischen Restaurant und wir kommen mit einer Kellnerin ganz gut ins Gespräch. Die war total gestresst, aber immer wieder so ein bisschen gewitzelt mit der. Die war echt gut drauf und dann haben wir um die Rechnung gebeten. Und als wir dann fertig waren, sagt Bastian, du, können wir dir noch was Gutes tun? Und ich so, hä, die ist doch gestresst. Also, und sie so, Julia, setz dich nochmal. Ich dachte, kannst du nicht zu der sagen, die soll sich jetzt setzen, die ist gestresst, was sagt der Chef da und so. Was macht die, die setzt sich. Und dann fängt sie auf einmal an zu erzählen. Ja, sie hat Rückenschmerzen, Beziehungsprobleme und so weiter. Und da kommen wir immer tiefer ins Gespräch und Bastian hakt so nach und die weint und weint und weint Und ich immer noch so, ja, der große Evangelist, der Chef kommt gleich, wir kriegen Ärger, ich kriege ihr Hausverbot. Ja, so. Und hey, wir haben nochmal gefragt, ob wir für sie beten können. Und dann haben wir in diesem knallvollen Lokal, wo alles auf die Kellnerin wartet, die saß am Tisch, wir haben für sie gebetet und der fließen die Tränen nur so. Und dann haben wir in einer Kürze noch das Evangelium erzählt und für sie stand die Zeit still. Und wisst ihr, was bei mir passiert ist? Hey, du bist lebendig auf einmal. Du merkst diesen ganzen, ich muss stille Zeit halten und ich muss regelmäßig in die Gottesdienste gehen und Worship ist auch immer ganz wichtig. Das ist auf einmal alles weg, weil du dich so lebendig fühlst. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo ich euch ermutigen möchte, da hat Gott für jeden etwas von uns. Wisst ihr, eine der schönsten Sachen ist es, wenn du Menschen die Hände auflegst und Leute wirklich in die Gegenwart Jesu führen kannst und mit ihm gemeinsam dieses Übergabegebet, Jesus, komm jetzt in mein Leben, zu beten. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Hochzeit und es war ein ganz kleiner Kreis und sie ist Christ gewesen, er ist so ganz nah dran und er kommt vor der Hochzeit zu mir und sagt, Manuel, hey, bevor ich jetzt heirate, will ich ganze Sache mit Jesus machen. Und ich so, jetzt komm, wo ist die Kamera? Echt jetzt? Ja. Dann haben wir vor dieser Hochzeit, haben wir für den gebetet, dass Jesus in sein Leben kommt und dann, das finde ich auch vernünftig, oder so? Und dann kann man heiraten. Dann kannst du heiraten. Der Hammer. Aber auch hier, das ist, du fühlst dich so lebendig. Und wir haben in den letzten Wochen einfach ein paar Leute, Gott schenkt, es ist so eine Gnade, dass Leute kommen in den Gottesdienst, sich für Jesus entscheiden. Wir haben eine Basics-Gruppe gestartet und es macht so Spaß, wirklich. Jungen Leuten zu sagen, du pass mal auf, es gibt das Sprachengebet, aha, okay, da gibt es einen Heiligen Geist, ich lege dir jetzt die Hand auf, aha, okay, so, Heiliger Geist kommt und jetzt fangst du einfach mal an, ein paar Silben zu sprechen und dann haben sie es. So, es macht so Freude, ja. Der Heilige Geist ist da, Menschen sind offen. Und ich will dich ermutigen, weil in Josua 18,3 heißt es, Josua ermahnte sie, wie lange wollt ihr noch so träge sein? Wann endlich werdet ihr das Land in Besitz nehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gegeben hat? Und vielleicht nehmen wir das nicht mal als so diese mühselige Pflichtveranstaltung wahr, du musst jemanden von Jesus erzählen, sondern als eine Verheißung oder als ein Erbteil. Und dieser Erbteil bedeutet Freude und Lebendigkeit für deinen Glauben. Ja? Und weißt du, was passiert, wenn du Menschen zum Beispiel über Buße lehrst, dann spricht der Heilige Geist ganz neu an dein Herz. Und ich habe in den letzten Wochen so oft für Dinge Buße getan. Sag ich, oh Jesus, wenn ich das denen erzähle, das ist ja bei meinem Leben auch nicht, noch nicht so gut. Ja, so, tut mir leid, Jesus, ich komme zu dir. Hey, das hebt deinen Glauben auf ein ganz, ganz anderes Level. Und nochmal, was Josua hier macht, und ich liebe so Bibelverse, die dich voll ermutigen und dich an dein Erbe erinnern und gleichzeitig aber auch so einen sanften Hintertritt geben. Hey, er beruhigt die Gemeinde nicht nur, sondern er mobilisiert sie. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir Menschen zum einen natürlich auch immer, weil die Welt so verrückt ist, beruhigen dürfen und gleichzeitig mobilisieren, weil ich glaube, dass die Ernte groß ist. Und bevor wir uns Gedanken machen, wie wir den Glauben weitergeben können, also es wird ganz praktisch heute, nochmal so ein paar grundlegende Gedanken, die mir in den letzten Wochen total wichtig geworden sind zum Thema Jüngerschaft, weil Jüngerschaft fängt ja viel, viel früher an. Und ich glaube, das Liebloseste, was es gibt, ist einfach so eine Bibel jemandem zu verteilen auf der Straße. Hier, nimm. Oder einfach ein Traktat. Ja? Sondern wir lieben Menschen, ne? Und Jüngerschaft startet an ganz, ganz anderen Punkten. Ne? Und mein erster Punkt ist, Jünger werden nicht geboren, sondern sie werden gemacht. Ich beweise es euch. Im Missionsbefehl, Matthäus 28 heißt es, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Oftmals sagen wir in der Gemeinde, hey, was ist mit der missionarischen Arbeit? Wir brauchen wieder eine missionarische Arbeit. Dann lasst ihr gesagt sein, es ist nicht so, dass die Gemeinde eine Mission hat, sondern dass die Mission eine Gemeinde hat. Das sagt uns der Missionsbefehl. Und weißt du, dieses geht hin, ne? Ich habe das heute Morgen nochmal nachgeschlagen, ne? In dem Urtext, das wurde in dem griechischen Koine geschrieben, ne? Da heißt es, da steht dieses Partizip, hingegangen seiend macht zu Jüngern. Also Jesus sagt, Leute, das kommt für mich gar nicht in Frage, dass ihr überlegt, soll ich oder soll ich nicht hingehen, sondern hingegangen seiend, das bedeutet, ihr seid schon dort, ja, macht zu Jüngern. Ist das nicht krass? Also Jesus geht davon aus, dass auch du in deinem Leben ein Erbteil hast und dass du eine Mission hast. Und du kannst diese Mission nicht auf deinen Pastor oder deine Ältesten oder deine Kleingruppenleiter abschieben. Die Mission hat Gott dir gegeben und die Mission lautet, werde du zum Jünger und mach du andere zu Jüngern. Das ist die Mission. Und in diesem Macht, also Macht zu Jüngern, in diesem Tunwort, glaube ich, sollten alle Gebete, die größten Finanzen, die Leidenschaft und das Herzblut einer Kirche gehen. Und ehrlich gesagt aber auch in deinem eigenen Leben sollte in dieses Machen unglaublich viel reinfließen. Der zweite Schritt, Jüngerschaft beginnt nicht mit dem ersten Gottesdienstbesuch. Und oftmals habe ich gedacht, wir machen nicht Bekehrte zu Jüngern. Das ist ja so, du bekehrst dich und dann machst du jemanden zu Jünger. Andersrum, du machst Jünger und dann bekehren sie sich irgendwann. Das bedeutet, bevor sie sich für Jesus entscheiden, also du musst dir mal so eine Skala vorstellen, so in der Mitte ist das Kreuz. Und Jüngerschaft beginnt nicht erst einen Schritt vor dem Kreuz, sondern Jüngerschaft fängt viel früher an. Das heißt, wir bauen Beziehungen, wir interessieren uns für Menschen. Ne? Und ich glaube, dass die Sitzplatzkapazität einer Gemeinde gleichzusetzen ist mit der Sendungskapazität. Also so viele Menschen heute Morgen hier sitzen, ja, schön, ich hoffe, du sitzt gemütlich. Lass dir gesagt sein, das ist gleichzeitig auch durch Gottes Wort die Verpflichtung oder die Erinnerung an dein Erbe, dass du gesandt bist. Das hast du gut gesagt, Manuel. Amen. 2. Korinther heißt es, Kapitel 5, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Das bedeutet, wenn wir nicht gehen, geht keiner. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Herr, das ist deine Message. Du musst niemanden irgendwo hinzwingen und überzeugen, aber die Herzensbotschaft lautet doch, ich lebe versöhnt mit Gott. Und darf ich dich fragen, wenn du Christ bist, lebst du versöhnt mit deinem himmlischen Vater? Weil ich immer mehr merke, wir brauchen weniger Mitarbeiter und Gottesdienstbesucher, wir brauchen mehr Jünger Jesu. Weil wir Menschen auch in unseren Gemeinden haben, die unversöhnt leben, die zu ihrem Dienst kommen und immer noch eine Herausforderung haben. Und da haben wir neulich mal über die Bergpredigt gesprochen und da gehen dir die Augen auf und sagst du, oh wow, ja, wir haben Probleme miteinander und untereinander, wir kommen fröhlich zum Dienst und so weiter. Und ich glaube halt einfach, hey, lebst du versöhnt mit deinem himmlischen Vater? Kannst du als Christ in deine Geschichte schauen? Und sagen, ich habe Versöhnung mit dem, was mir auch in meinem Leben angetan und widerfahren ist. Versöhnt. Weil wenn du das nicht hast, das ist ja deine Botschaft. Das ist deine Botschaft. Du musst niemanden überzeugen. Deine Botschaft ist, lass dich versöhnen mit deinem himmlischen Vater. Ich bin's auch. Ich bin's auch zutiefst. Ja? Und schau mal, wie Jesus persönlich das nimmt. Im Lukas-Evangelium, da sagt er, wer euch hört, der hört mich. Also sobald du anfängst, über Jesus zu reden, ne, sagt Jesus, hey, die hören mich. Auf der anderen Seite gilt auch, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Und das ist mir nochmal nahegegangen. Hey, wie persönlich das Jesus nimmt, was du anderen Leuten erzählst. 3. Punkt, über den man sich Gedanken machen könnte, wir geben weiter, was wir sind, ob wir es wollen oder nicht. So, und ich habe von einem ganz schlauen Mann mal so einen kleinen Text rauskopiert, den möchte ich euch vorlesen. Ne? Das ist auch so ein bisschen ernüchternd, aber lass einfach mal auf dich wirken. Ne? Da geht es um das Prinzip der Nachahmung. Und da heißt es, viele können und wollen sich nicht mit dem Apostel Paulus identifizieren, der uns auffordert im 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer. Und er schreibt da, wir sagen uns oft in aller Bescheidenheit, Paulus hat das wohl sagen können, aber an ihn reiche ich doch gar nicht heran. folgt bitte mir nicht nach, bitte, ja, nicht mir nachfolgen, ja, so nur Jesus, Jesus nachfolgen. Doch Tatsache ist, dass derjenige, den wir in seinem Leben als Christ helfen, uns nachahmt, ob wir es wollen oder nicht. Er wird uns so nachfolgen, wie ein Kind seinen Eltern folgt und er wird so werden, wie wir sind und nicht so, wie wir es ihm sagen. Das ist ganz natürlich und ich habe es immer wieder beobachtet. Wer auf der Kanzel steht, kann noch so oft davon reden, dass die Menschen evangelisieren sollen. Solange er selbst nicht mit gutem Beispiel vorangeht, ist sein Reden wirkungslos. Viele Beispiele in der Bibel untermauern diese Tatsache. Deshalb ist es dringend notwendig, dass wir uns bemühen und an uns arbeiten, um selbst so zu werden, wie wir es von den Menschen erwarten, die uns im Glauben anvertraut wurden. Wir werden sie nur so weit bringen können, wie wir selbst sind. Und bevor wir Fähigkeiten im Leben der Christen entwickeln können, die durch uns zum Glauben gekommen sind, müssen diese Fähigkeiten erst bei uns vorhanden sein. Seid ihr noch da? Das heißt mit anderen Worten, was du bist, schreit lauter als das, was du sagst. Und es gilt. Und du kannst jemandem lieblos mal ein kurzes Gespräch reindrücken oder du baust Beziehungen zu den Menschen auf und dann gilt das halt einfach. Und das meinte ich eben, wenn du da wirklich ein Interesse hast, Menschen zu Jesus zu führen, das macht am allermeisten mit dir selbst. Ich glaube, dass Christsein zwar persönlich ist, aber nicht privat. Und es untermauert einfach nochmal dieses Prinzip der Nachahmung. Im 2. Timotheus Kapitel 3 lesen wir, du aber bist meiner Lehre gefolgt. Also da spricht Paulus, der väterliche Mann, der spricht zu Timotheus, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Ist das krass, Verantwortung, oder? Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Jetzt muss ich mich setzen. Das ist krass. Du hast dir meinen Glauben zum Vorbild genommen. Und jetzt denke ich wieder an diese 0,7. Und spürte das, merkte das irgendwie so. Ich merke, ich muss auf die Qualität meines Glaubens achten, auf meine Liebesbeziehung zu Jesus achten, ne? Wenn ich diesen Wunsch habe, Jünger Jesu zu machen. Und dass dich dadurch nicht abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen hatte. Ich finde das so stark. So, ihr habt ja dieses kleine Heft bekommen, Nachfolgeheft. Und ich habe da einfach mal so ein paar Punkte rausgenommen. Die könnt ihr nochmal nachlesen. Hab's ein bisschen umgewandelt, dass es für mich passt. Und da heißt es auch, da wir Jesus nachfolgen und lieben, nehmen wir seinen Auftrag ernst. So, was ihm ernst ist, ist auch uns ernst. Und ich glaube, dass wenn wir den Glauben weitergeben wollen, dann geben wir immer eine Liebesbeziehung zu Jesus weiter. Da geben wir immer einen Schatz weiter und da geben wir immer Freude weiter. Und da geben wir immer weiter, was unser Leben verändert hat. Da geben wir immer weiter, auf was wir zutiefst hoffen, auch in dieser dunklen Zeit. Und Jesus hat seine Jünger ja ganz intensiv trainiert und die größte Trainingsanleitung dazu finden wir im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und da heißt es, danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr in ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Und jetzt gibt er das weiter. Und Reich Gottes bedeutet eigentlich Herrschaft Gottes. Ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ich baue Reich Gottes. Weil da steht im Griechischen Basileia tou Theou. Und Basileia hat was mit der Regierung, mit der Königsherrschaft Gottes zu tun. Es ist doch anmaßend von mir zu sagen, ich baue die Königsherrschaft Gottes. Ich kann gehorsam sein dem König gegenüber und dadurch wird die Königsherrschaft sichtbar. Also das, was wir tun können, ist das Sichtbarwerden. Und das ist unser Auftrag. Nicht, dass Leute zu coolen Mitarbeitern werden, sondern dass Menschen fähig sind, jeden Morgen zu beten, Herr, regiere du über mein Herz. Regiere du über mein Wollen, mein Fühlen, mein Vollbringen, mein Planen. Regiere du in meinem Leben, weil du der König aller Könige bist. Das ist das Ziel von Jüngermachen. Und in diesem Text wird uns gesagt, halte Ausschau nach Menschen des Friedens. Das hilft mir immer. Such nicht die Querulanten oder denk, du musst dich mit allen anlegen und der hat was Böses über Jesus gesagt, dem erzähle ich es aber. Nee, halte Ausschau nach Menschen des Friedens. Das sind einfach Leute, mit denen du gut kannst. Ich habe zum Beispiel einen Nachbar, der ist fußballbegeistert, ich auch. Haha, Jackpot. Und ich bete jeden Morgen und jeden Tag für ihn. Und ich habe den Fitnessstudioleiter, den mag ich auch sehr. Und ich habe neulich bei einem Probetraining mein Zeugnis erzählt. Und er weiß jetzt, dass ich Gott kenne und ihn liebe und ihn erlebt habe. Und ich bete jeden Tag. Und ich habe ja Zeit. Ja, so. Aber such dir einfach Leute. Viele sagen immer, such dir 3 Leute. Für mich sind 3 zu viel. Ich weiß auch nicht, was das ist mit mir. 2 reichen mir vollkommen aus. 2 reicht, aber 3 ist irgendwie zu viel. Ja, aber offiziell sagt man 3, okay? Nur, dass ihr es wisst so. Für 2 kann ich jeden Tag beten und das mache ich jetzt auch schon seit einigen Wochen. Und in einer anderen Stelle heißt es, heb deine Augen auf, die Ernte ist reif. Und was Jesus mal sagt, ist so ganz entspannt, und denk nochmal an das Bild vom Marathon, jetzt nicht hier hinschleifen, sondern ganz entspannt, hey, wo sind Leute des Friedens? An deinem Arbeitsplatz, im Fitnessstudio, in deiner Familie, wo sind Leute, zu denen du eine gute Verbindung hast? Solche Leute des Friedens, die dich gerne aufnehmen und für die du anfangen kannst, regelmäßig zu beten. Und dann geht es ja um Beziehungen und um Interesse und Vertrauen. Im Vers 7 heißt es, bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch dort gibt. Und ich finde es schön, dass Jesus sagt, hey, es geht nicht darum, dass ihr 72 jetzt so viel wie möglich Zeitschriften in Postkästen verteilt und Traktate an den Türen verteilt, sondern wenn ihr merkt, dass die Menschen des Friedens sind, dann baut Beziehungen. Ja? Und es geht über Interesse. Und hey, wir erzählen Leuten keine Geschichten, sondern wir teilen unser Leben. Und es gibt so ein schönes Prinzip, das heißt Haus auf, Kühlschrank auf, Herz auf. Ja? So, entweder sie nehmen dich auf, was viel cooler ist, günstiger, ja. Aber wenn sie zu dir kommen, ist auch gut, so. Aber wir lassen sie Anteil haben an unserem Leben. Und ich glaube, das ist dieses Prinzip der Nachahmung. Menschen werden, das habe ich bei der Bekehrung so erlebt, dass unser Pastoren-Ehepaar mich aufgenommen haben, die waren verheiratet, haben ein kleines Kind gehabt. Und ich habe an ihrem Leben gesehen, ne, weil ich bin Scheidungskind gewesen. Ich habe an ihrem Leben gesehen, wie das funktioniert, wenn Gott in Familien regiert. Und Tobi Teichen und Johannes Hartl, die sind der Hammer. Aber was die dir nicht geben können, ist, dich Anteil haben lassen an ihrem Leben. Und Leute, das fehlt so sehr. Wir sind so voll mit gutem Zeug und guten Predigten, ne? Aber so wenig in Berührung mit richtig guten Vorbildern. Es geht um Interesse, es geht um Vertrauen, ne? Und weißt du, sich für jemanden zu interessieren, über einen längeren Zeitraum heißt, irgendwann fängt er auch an, sich für dich zu interessieren. Weil das eine Sprache ist, die wir viel zu selten und viel zu wenig hören, dass dir wirklich mal jemand aufmerksam zuhört. Und während ich das so sage, weiß ich, dass meine Frau heute Abend zu mir sagen wird, aha, das war ein Witz, Interesse zeigen. So, jetzt kommen wir immer näher, okay? Jetzt könnten wir ein Gespräch starten. Und wie machen wir das? Und da müssen wir natürlich unterscheiden, siehst du jetzt jemanden abends um 7:30 am Lidl in der Schlange? Oder du kennst deinen Nachbarn schon längere Zeit. Also da müssen wir einfach ein bisschen mal so abscannen, wie das gehen könnte. Und der wichtigste Grundsatz lautet dabei immer, und es entspannt mich so, ich sage immer, hey, ich glaube nicht an einen Gott, sondern ich habe eine Liebesbeziehung zu ihm. Ja? Du musst niemanden dogmatisch überzeugen. Und wenn die Gespräche zu kompliziert werden, und das sag ich, kann ich dir jetzt gerade auch nicht beantworten. Aber weißt du, was ich erlebt habe? Dass ich einen Vater im Himmel habe, der mich liebt. Ja, immer wieder auf diese persönliche Ebene bringen. Wir müssen Menschen nicht überzeugen. Und ehrlich gesagt wollen wir doch auch gar nicht, dass die an irgendwelche Theorien glauben. Sie sollten in eine lebendige Beziehung zu ihm kommen. Und dann in diesem Gespräch finde ich einfach einen Kontaktpunkt. Und hier mal so ein paar Ideen. Es gibt Sprachwissenschaftler, die haben sich monatelang mit Theologen zusammengetan und die haben geforscht, gibt es vielleicht ein Wort, das immer funktioniert in solchen Gesprächen? Und nach monatelanger Recherche haben sie eins gefunden. Wisst ihr, wie es lautet? Hallo. Hallo funktioniert immer. Das ist, du begrüßt einfach jemanden, ja? Oder du bietest jemandem Hilfe an. Im Alltag wachsam sein. Entweder dein Nachbar oder die schwangere Nachbarin, die trägt eine Sprudelkiste. Du gehst einfach hin und sagst, hey, ich habe das gesehen. Ne? So baust du Kontakt auf, weil du aufmerksam bist. Du schaust einfach hin. Ne? Merk dir das, so ganz einfache Kontaktpunkte. Oder du sprichst was Auffälliges an. Tattoos oder Kreuzketten. Oder wir hatten es heute Morgen, saß jemand hier und sagt, hey, also eine Dame, also die Schuhe, die hat meine Frau auch. Das ist ja echt cool. Und dann sagt sie, ja, die waren richtig teuer. Und ich so, ja, ich weiß. Die waren richtig teuer. Ja. Und dann versuchst du einfach locker mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ihr Lieben, ich empfehle euch das. Vielleicht bist du total gebrandmarkt von solchen, wir müssen raus auf die Straße und mit Menschen über Jesus reden. Ne? Vielleicht übst du das einfach mal 4 Wochen lang jeden Tag. Such einfach mal so einen Kontaktpunkt. Oder gibt es Bayern-Fans hier, Bayern-München-Fans? Jetzt müsst ihr hart bleiben. Ich bin Leverkusen-Fan seit 31 Jahren. Und vielleicht triffst du deinen Nachbarn, der hat einen Bayern-Cappy auf und du gehst da hin und sagst, also Mensch, da geht es ja auch drunter und drüber, oder? Das ist ja ein Auf und ein Ab, du, das ist ja unglaublich, oder? Oh ja. Dann würde ich vielleicht als nächstes sagen, wie im normalen Leben auch, oder? Und dann merkst du ja gleich, wie der reagiert. Vielleicht ist er komisch, oh, was will der jetzt? Und so. Okay, dann muss ich nicht weitermachen. Oder er haut so einen Seufzer raus und sagt, ja, wie im normalen Leben auch. Ja, erzähl mal. So, und mitten bist du im Gespräch. Also, und selbst wenn es gar nicht so tief kommt, such einfach mal ein paar Kontaktpunkte. Jemanden loben, was Wertschätzendes sagen. Ja. Starte mit einem Kompliment, lade jemanden ein, biete jemandem Gebet an, das ist dann schon wieder ein bisschen weiter und so weiter. Aber auch das kann so Türen öffnen. Vorhin habe ich gesagt, echtes Interesse zeigen, wir springen weiter, Neugier wecken und das ist ein toller Punkt. Mal angenommen, so ging es uns jetzt in diesem Restaurant, wir sitzen da und Julia erzählt, hey, meine Kindheit war richtig, richtig schwierig. Und Bastian hat eine ganz ähnliche Situation. Wir haben fast eine sehr identische Geschichte, auch mit Vater und früh verlassen und so weiter. Und wir sitzen da halt da, ja, und sagen, hey, wir spüren deinen Schmerz. Wir wissen, wie das ist. Ich kannte das wirklich, das tut weh. Aber soll ich dir was sagen? Hey, wir haben einen Gott erlebt, der das alles gut gemacht hat. Jetzt pass auf. Punkt. Jetzt arbeitet der Heilige Geist in ihr. Neugierig machen. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, nachzufragen. Und wenn sie wissen will, wie, erzählen wir es ihr. Aber wir haben so eine gute Botschaft, wir hauen die nicht an Köpfe raus. Und vielleicht braucht es das nächste Woche, und das ist so, so wichtig, ja. Das sage ich auch gleich nochmal. Vielleicht braucht die auch eine ganze Woche, mal darüber nachzudenken. Und die trifft dich, du gehst eine Woche später wieder hin, in das Restaurant, und sagst, du, ich habe darüber nachgedacht, jetzt eine ganze Woche lang, mich interessiert es total. Aber ich glaube, wenn sie das nicht interessiert hätte, wenn sie nicht neugierig darauf ist und du haust die ganze Message raus, kannst du so viel kaputt machen. Also, neugierig machen. Setz so einen Punkt und warte, ob sie darauf anspringen. Und dann ganz wichtig, positive Gesprächsführung. Das muss man den Leuten immer sagen, besonders den Christen. Weil die Leute erzählen dann auf einmal so, ach, du glaubst an Gott, ja. Und dann sagt mir der Leiter vom Fitnessstudio, ja, wir wollen jetzt unsere Kinder im Waldorf-Kindergarten anmelden. Und so, oh, dieses Ganze. Und dann musst du die auf die Zunge beißen. Ja, manchmal erzählen die Leute, ja, die Statuen vom Buddha in meinem Vorgarten, da kommt so schöne Energie raus und so weiter. Und du hörst dazu und denkst so, oh, nein. So, und das ist dann innerlich, gehst du kaputt, aber äußerlich sagst du, erzähl mehr. Erzähl mehr. Weil weißt du, das sind nicht nur Theorien. Du hast vielleicht was erlebt mit Jesus, das willst du weitergeben. Und du weißt nicht, was Leute auch mit Esoterik erlebt haben. Das ist tief verwurzelt in Menschen. Und wenn wir als Christen herkommen und sagen, so ein Quatsch, so ein Scheiß da, ja, ich da, ja, meine Tante hat es auch, das ganze esoterische Zeug da schon durch und so weiter, da muss man mal kräftig binden und lösen in Jesu Namen bei dir. Der guckt dich an und sagt, was? Interesse zeigen, hör doch einfach mal zu. Und wenn du das Sprachengebet empfangen hast, kannst du nebenher leise beten. Und einfach mal fragen, was zeigt Gott? Und du hast aber trotzdem Interesse. Gestern hat mir jemand gesagt, dass ihre Nachbarin, sie ist auch Pastorin, ihre Nachbarin hat die Pastorin gefragt, hey, sag mal, gibt es eigentlich eine Hölle? Und die Pastorin sagt ihr, also weißt du, wenn ich gesehen habe, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, oder wenn ich sehe, was in Butscha geschehen ist, der Holocaust liegt weiter zurück, aber wenn ich das so sehe, ich komme gar nicht drum rum, um zu glauben, dass es eine Hölle gibt. Die Nachbarin schaut sie an. Anderes Thema. Sofort ein anderes Thema übergeschwungen. Eine Woche später kommt sie wieder und sagt, hey, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich glaube auch, dass es die Hölle gibt. Ja, müssen wir ein bisschen warten. Du hast vielleicht gerade eine ganz tolle Höllenpredigt gehört und eine ganze Serie über die Hölle. Und du presst es in Leute rein. Aber einfach dem Heiligen Geist vertrauen, dass er auch irrige Überzeugungen wirklich verändern kann, ja. Also sei immer positiv, lächeln und innerlich denkst du, oh, okay, so, dann kannst du positive Fragen stellen, wie zum Beispiel, hey, was ist denn dein Sinn im Leben? Oder zum Beispiel so auf einer Skala von 1 bis 5, wie glücklich sind sie denn eigentlich, ja? Könnte man auch gut ins Gespräch kommen. Und jetzt kannst du, wenn das Gespräch gut verläuft und die Beziehungsebene stimmt, bei der Menschen des Friedens, das Gespräch auf Jesus lenken. Das heißt, wenn du aufmerksam zuhörst, findest du vielleicht irgendwann so einen Übergangspunkt. Menschen teilen ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Nöte, Krankheiten, finanzielle Dinge beispielsweise. Und vielleicht ist dir da irgendwas im Hinterkopf, das du selbst schon erlebt hast. Oder ein guter Freund von dir. Aber bitte erzähl den Leuten nicht, ja, der Reinhard Bonnke, der hat da über Millionen gebetet und da kam der Heilige Geist und die waren alle befreit davon. Wer ist Bonnke, wer ist Afrika und so weiter. Vielleicht kennst du oder am allerbesten, du hast es in deinem eigenen Leben erlebt. Hey, ich hatte da richtig, richtig Ängste. Ich kenne das so gut. Ja, so. Ich habe aber erlebt, dass Gott da wirklich reinkommen kann und dass er mich befreit hat von Ängsten. Okay, so, also solche Anknüpfungspunkte finden, ne? Und wenn die nicht da sind, sind sie nicht da. Du hast ja Zeit, mehrere Gespräche auch zu finden, ne? Aber ich glaube, wenn du ganz persönlich erzählt hast, was Gott in deinem Leben passiert hat, das hat die größte Kraft, weil das Evangelium hat Kraft, stimmt's? So, und dann können wir natürlich Menschen, in Menschen den Wunsch wecken, Jesus kennenzulernen. Und ich kenne das, dass man manchmal glaubt, man müsste Leuten jetzt nochmal was erklären und nochmal was erklären und nochmal was erklären und nochmal was erklären und so weiter und dann sind sie soweit. Oder ich sage, du, ganz ehrlich, ich persönlich bin jetzt 20 Jahre mit Jesus unterwegs, ja. Und ich kann dir sagen, ja, ich bekehre mich seit 20 Jahren. Und Leute immer sagen, jetzt ist der Punkt, in dem alles anders wird. Also zumindest bei mir ist es so, dass es nicht so ist. Ich bekehre mich seit 20 Jahren. Und deswegen lade ich Leute ein in eine Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, wir können Leuten sagen, probier ihn doch einfach mal aus. Komm doch mal ihm näher. Darf ich für dich beten? Ja? Ja, das tut so gut. Darauf zu vertrauen, dass Gott sein Werk in Menschen vollbringt. Und ich habe das ja auch erlebt, hey, wenn Gott mal in dir ist, dann kann er in dir etwas gestalten. So. Und dann laden wir einfach immer eine Beziehung ein. Und könnt ihr noch, ich habe noch 4 Minuten 28. Wenn es positiv bis jetzt verläuft, dann kannst du auch mal deine Geschichte erzählen. Vielleicht wie du Jesus kennengelernt hast oder eben, du hast diesen Anknüpfungspunkt, hey, ich hatte Angst, ich hatte Sorgen, da war Krankheit. Und du erzählst, das sind 3 Punkte, wie war dein Leben vor Jesus, beziehungsweise wie sah die Situation aus, bevor Jesus eingegriffen hat, ja? Und dann erzählst du Leuten, wie hast du ihn konkret erlebt? Eine Frau hat mir von Jesus erzählt, das war mein Wendepunkt, und sie hat mir einfach erzählt, wie viel oder wie intensiv sie Gott erlebt hat. Und das macht dich neugierig. Was, dieser Gott, den gibt es wirklich? Ja. Und dann kannst du ganz konkret sagen, wie sieht es denn danach aus? Was hat sich dann verändert nach Jesus? Und das ist deine persönliche Geschichte. Und das ist schön. Und das lesen Leute. Und ich glaube, das ist natürlich dann am Ende auch die Botschaft, des Evangelium hat Kraft. Du musst es nicht anheizen. Du erzählst deine Geschichte, was Gott in deinem Leben getan hat. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich habe gar nicht so diese krasse Drogendealer-Karriere hinter mir. Dann sag einfach, hey, ich bin so froh, dass ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin. Also, was ich in meiner Kirche da mitbekomme, was die Leute da erlebt haben, meine Güte, oh, da bin ich so froh, dass ich vorbewahrt geblieben bin, ja. Meine Güte. Ich habe das aber gemerkt, dass dieses positive Umfeld, was mein Vater oder meine Mutter mir positiv vorgelebt haben, dass es mal einen Punkt gab, als ich das, dann habe ich das ganz persönlich für mich angenommen, weil ich das so positiv erlebt habe. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen wegkommen, dass nicht jeder diese Drogendealer-Karriere braucht, um von Jesus zu erzählen. Ja, so, such einfach mal so, für was bist du Gott dankbar? So, und das dann zu erzählen. Das Evangelium hat Kraft. Jesus sagt dann in diesem Zusammenhang im Lukas 10, heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Ja, und das ist auch nochmal so eine Sache. Wenn du ein Gespräch führst mit jemand, ob das jetzt positiv war oder nicht, ich versuche immer nochmal Gebet anzubieten. Hey, darf ich für dich beten? Und die meisten Leute, die auch skeptisch oder kritisch dir gegenüber sind, wirst du feststellen, die sagen, ja, also Gebet. Ja, kann ich für was ganz konkret beten? Und dann fängst du an, ganz konkret, hey, darf ich die Hand auflegen? Ja, das ist einfach so ein christliches Ding. Darf ich das? Und dann fangen wir an zu beten. Ne? Und ich habe oft gemerkt, dass dann diese Kraft kommt und Menschen sagen, mir ist total warm im Herz geworden. Aus irgendwas, ich habe so richtig gebebt. Wir haben bei den Rangern für einen Jungen gebetet, der ein ungläubiges Elternhaus hat, 10 Jahre. Wir haben gebetet, dass der Heilige Geist kommt. Der kleine Junge mit 10 Jahren fängt an zu beben. Ja, weil Gott ihn so berührt, richtig gebebt. Ja, so. Und danach sagt er, was war das? Ja, keine charismatische Show. Du brauchst doch nicht Heidi Baker oder Bill Johnson. Ne? Sondern wir haben wirklich oh krass. Ja, und dann merkst du auf einmal, Leute kommen mit dieser Kraft in Berührung und du merkst dann, auch wenn das Gespräch davor, das war echt schwierig, auf einmal sind Leute nochmal ganz anders offen. Also unterschätzt das nicht, das Evangelium hat total Kraft. Und ich komme zum Ende. Wenn du dann, und das kannst du auch googeln nochmal, wenn du sagst, hey, darf ich dir das nochmal erzählen, was das Grundlegendste ist? Weil Leute sollen ja eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Das Evangelium lässt sich aufteilen in 4 kurze Punkte. Du sagst ihnen einfach, hey, Gott liebt uns und Gott liebt dich. Und das sage ich dir heute Morgen auch. Gott liebt dich. Vielleicht bist du hier und sagst, kann ich nicht glauben. Du kennst meine Geschichte nicht. Wenn du wüsstest, wer ich bin, ja, dich vielleicht, aber meine Geschichte, sage ich, Gott liebt dich. Gott liebt dich bedingungslos. Er hat keine Voraussetzungen. Er liebt dich, egal wie dein Leben aussieht. Aber weißt du, du hast es wahrscheinlich gemerkt, vielleicht hat dir keiner von Gott erzählt, aber du hast getrennt von ihm gelebt. Irgendetwas ist passiert, du wolltest von Gott nichts wissen. Und dadurch ist eine Konsequenz in dein Leben eingezogen, wir nennen es Sünde. Und ich scheue mich nicht, diesen Begriff in den Mund zu nehmen, Sünde. Sünde ist Trennung von Gott. Schuld bedeutet, wir haben uns von Gott getrennt. Und egal wie gut du lebst, du bist vielleicht moralisch sauber und anständig und du bist ein guter Mensch, aber diese Trennung, die steht zwischen dir und Gott. Und durch kein menschliches Werk kannst du diese Trennung aufheben. Und vielleicht merkst du das. Irgendetwas fehlt in deinem Leben. Mir ging das so, bevor ich mich bekehrt habe. Ich habe immer gedacht, da ist irgendwie so eine Mauer, da ist so eine Trennung vom Leben. Und da führt dich aber Gott hin. Aber weißt du, diese Trennung hat einer aufgehoben. Jesus wurde Mensch. Und er ist aus Liebe zu dir gekommen, ganz persönlich, nicht nur zu irgendwem, ganz persönlich. Und hat sich in deine Not, hat sich in dein Elend, hat sich in deine Geschichte, egal was du erlebt hast, dienend gekniet, weil er dich liebt, weil er für dich alles hingegeben hat, weil er um dich gekämpft hat. Und er ist zu dir gekommen. Und nicht nur nette Geschichten zu erzählen, sondern die ganze Last deines Lebens darfst du, während er vor dir kniet, auf seine Schultern legen. Und diese Schuld hat er ans Kreuz von Golgatha getragen und hat sich durchbohren lassen. Er trug das, was dich vom Leben trennt. Und deswegen habe ich eine ganz persönliche Frage an dich. Und dieses Fragezeichen, das möchte ich dir schenken, dir ganz alleine. Vielleicht brauchst du eine Woche oder 4 Wochen oder jetzt. Willst du dieses Geschenk annehmen? Willst du das ganz persönlich für dich annehmen, was Jesus für dich getan hat? Und wenn du das möchtest, dann lass uns jetzt zusammen beten. Und du darfst jetzt mit einem ganz einfachen Gebet Jesus in dein Leben einladen. Und dieses Gebet, das lautet, sollen wir das vielleicht gemeinsam beten, wenn ihr mögt? Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst. Weil du mich liebst, bitte ich dich, dass du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden vergibst, die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann und du mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Und dann wissen wir, hey, es ist ein einfaches Gebet, das Menschen sprechen. Und für dich vielleicht einfach, aber das ist etwas, was in Ewigkeit Ausfluss hat. Jetzt im Moment ist eine Party im Himmel. Party beim Vati. Ja, so wegen dir, weil er dich gefunden hat. Geh konsequente Schritte, bleib dran. Ich komme zum Ende. Und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Am Ende bist du nicht verantwortlich. Du bist verantwortlich für dein Verhalten, für deine Sprache und dass du nett bleibst und höflich bleibst und ein nettes Gesicht machst. Aber am Ende trägst du nicht die Verantwortung für Seelen. Am Ende heißt es, wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch die Straßen und ruft. Macht es mal in der Nachbarschaft. Aber erst, wenn alle das Evangelium gehört haben. Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, ob du es glaubst oder nicht, ob du es nicht hören willst oder ob du es hören willst oder nicht, ob du mich auslachst oder nicht, ob du mich verspottest oder nicht. Meine Botschaft ist, die Königsherrschaft ist jetzt und hier. Die Königsherrschaft Gottes ist hier und jetzt. Und das möchte ich dir ans Herz legen, dass Gott dich ganz persönlich heute Morgen ansprechen möchte. Hey, meine Herrschaft, meine Regierung, die eine Wohltat ist für dein Herz, ist zu dir gekommen. Und ich möchte dir neu zusprechen, da gibt es ein Erbe. Da gibt es Land, das Gott austeilen will. Da gibt es in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Ort, wo du bist, eine Ernte. hebe die Augen. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt in dieser Reaktionszeit mit Gott darüber ins Gespräch kommst. Und ich möchte dir ja, ans Herz legen, bitte Gott für zwei Menschen des Friedens. Wen zeigt dir Gott? Für wen darfst du regelmäßig beten? Wo darfst du ganz konkret Schritte gehen und Menschen jeden Tag segnen und Beziehungen aufbauen? Such die Menschen des Friedens. Und Geist Gottes, danke, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du die Leidenschaft für deine Mission in unsere Herzen legst. Danke, dass du die Kraft der Umsetzung bist. Und ich bete und ich segne meine Brüder und Schwestern, dass du sie mit Menschen des Friedens segnest. In Jesu Namen. Amen.